Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir sprechen zu Beginn der Sendung über die Bedrohung für das Wattenmeer und die Nordsee durch die geplante Gasbohrung vor Borkum. Wir fragen aber auch nach dem verheerenden Unwetter, wie sich die Schweiz auf kommende Hochwasser vorbereitet. Und im Verbrauchertipp erklären wir, wie man sinnvoll für den Nachwuchs sparen kann. Angrenzend an das deutsche Wattenmeer sind zwei Meeresgebiete in Deutschland bekannt, in denen die scheuen Schweinswale leben. Das eine ist das Sylter Außenriff und das andere der Riffgrund vor Borkum. Bedroht ist der Bestand der Wale auch durch Lärm, denn die Tiere orientieren sich akustisch und der Bau von Windkraftanlagen oder der Lärm von Schiffsschrauben stören die Jagd der Säuger. Nun soll in ihrem Verbreitungsgebiet auch noch nach Gas gebohrt werden. Ein niederländisches Unternehmen will in der Nordsee vor den Inseln Schiermonnikoog auf niederländischer und Borkum auf deutscher Seite Gas fördern. Gegen die erteilte Genehmigung gehen auch deutsche Umweltverbände derzeit gerichtlich vor. Denn nach einem vorläufigen Stopp für eine erteilte Erkundungsbohrung Anfang des Monats hat das höchste niederländische Gericht nun im Eilverfahren entschieden, die Bauarbeiten der Nordsee dürfen doch beginnen. Bastian Brandau ist unser Landeskorrespondent in Niedersachsen. Herr Brandau, erläutern Sie uns mal kurz zu Beginn, wo stehen wir denn in dieser juristischen Auseinandersetzung zwischen all diesen Eilverfahren?
Genau, es ist etwas schwer für Nichtjuristen, da hinterher zu kommen. Also im Eilverfahren sind wir jetzt erstmal durch. Da hat das Gericht entschieden, es darf gebaut werden. Zuvor hatte das niederländische Unternehmen mit Namen Bondias, das da eben Gas fördern will, schon einmal nachgebessert, nachdem im Frühjahr das Gericht einen Antrag im Hauptverfahren nicht genehmigt hatte. Jetzt also nachgebessert und aus Sicht des höchsten niederländischen Gerichts reicht das zumindest, um im Eilverfahren zu bestehen, um vorläufig dort mit Bauarbeiten beginnen zu können, etwa eine Bohrplattform dorthin zu schleppen. Aber Antragsgegner wie die Deutsche Umwelthilfe etwa, die haben angekündigt, weiter gerichtlich dagegen vorzugehen. Es wird jetzt zum Hauptverfahren kommen in einigen Monaten und dann wird man wieder die Argumente austauschen.
Es gibt ja viele Gegner, das sind die Inselgemeinden, Meeresschützer, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, die argumentieren mit den Umweltschäden durch die Bohrung und die Förderung. Von welcher Gefährdung gehen die aus in dem Gebiet?
Also es gibt da eine Reihe von Argumenten, die Gegner anführen, manche verstärkt vor Gericht und andere eben verstärkt in der Öffentlichkeit. Da ist erstmal grundsätzlich der Eingriff in diesen sensiblen und weltweit einzigartigen Lebensraum Wattenmeer. Ich habe dazu Jan Schulz befragt, er ist Professor für maritime Technologie an der JADO Hochschule in Wilhelmshaven, was solche Bohrungen und Bauarbeiten da unter Wasser auswirken würden.
Da haben wir natürlich dann schon, ich sag mal, massive Energieeinträge, die wir halt so ein Ökosystem reinbringen an solchen entsprechenden, durchaus sensiblen Stellen, die halt natürlich auch von der gesetzlichen Seite her als schutzwürdig markiert worden sind. Wir reden da halt natürlich von Schalleintrag, von Vibrationen, von eventuell auch dem Eintrag von Chemikalien, was potenziell vorkommen kann, natürlich eigentlich nicht sollte. Ausschließen kann man es halt nicht.
Schall und Vibrationen tragen im Wasser sehr weit und Sie haben schon die Schweinswale angeführt. Schall durch Bohrarbeiten, das könnte problematisch sein für Tiere wie Muscheln oder Schweinswale dort. Greenpeace hat die Gegend, in der gebohrt werden soll, noch einmal extra untersuchen lassen und schützenswerte Steinriffs entdeckt, in denen eine besonders große Artenvielfalt herrsche, so sagt es die Campaignerin Franziska Saalmann von Greenpeace. Und wenn dort gebohrt und gegraben werde, um etwa Leitung zu verlegen, dann sei das hochproblematisch.
Wir haben das zum Beispiel mit aromatischen Kohlenwasserstoffen zu tun, mit Schwefelverbindungen, die dort freigesetzt werden und die Umwelt bedrohen. Und gleichzeitig werden auch erhöhte Nitratemissionen verursacht durch den erhöhten Schiffsverkehr und die Bauarbeiten. Die können dann auch stickstoffempfindliche Lebensräume wie Graudünen den ja eh schon belasteten Lebensräumen weiter zusetzen.
Und solche Graudünen, die gibt es eben auf Borkum oder Schiermonnikoog. Und ein weiteres Argument ist, dass des Klimaschutzes angesichts der Klimaerwärmung der Pariser Ziele, das heißt widersinnig, jetzt noch eben Gas aus dem Boden herauszuholen, der das dann ja auch aufs Jahrzehnte wahrscheinlich gefördert werden würde.
Ja, auch mit Blick auf die versprochene Klimaneutralität von Deutschland, aber eben auch von den Niederlanden. Das niederländische Unternehmen Wondias will ja auch auf deutscher Seite bohren. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
In Niedersachsen war das auch so ein bisschen ein Hin und Her. Da hatte eine große Koalition 2021 sich erst gegen Gasbohrungen ausgesprochen, CDU und SPD, und dann sich umentschieden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, diese Gasförderung grundsätzlich ermöglicht. Das Unternehmen Mondias hat den Antrag daraufhin gestellt. Der wird jetzt vom zuständigen Landesamt geprüft. Die Grünen sind Ende 2022 in die Regierung gerutscht, haben die CDU ersetzt. Sie argumentieren ähnlich wie Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe und lehnen die Förderung dort ab. Das Landesamt, die Prüfung, das liegt in der Zuständigkeit des SPD-geführten Wirtschaftsministeriums. Also es ist ja ein ewiger Streitpunkt, das wird sich noch hinziehen, da ist nichts entschieden. Aber aus Niedersachsen schauen sie auch ganz genau auf die Auseinandersetzung auf der niederländischen Seite, denn wenn dort nicht gebohrt werden dürfte, dann gäbe es sicher auch keinerlei Bohrungen auf deutscher Seite.
In der Nordsee will eine niederländische Firma Gas fördern. Dagegen gibt es Proteste wegen der Auswirkungen auf die Umwelt und natürlich auch aufs Klima. Informationen waren das live von unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Vielen Dank dafür. Mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms in Deutschland kam im letzten Jahr aus erneuerbaren Energiequellen. Der Anteil lag laut Statistischem Bundesamt bei 56%. Und trotz dieser Erfolgsmeldung rechnet die Bundesregierung für das laufende Jahr mit Mehrausgaben zur Förderung der erneuerbaren Energien. Wie es dazu kommen konnte, erklärt Philipp Eckstein.
10,6 Milliarden Euro. So viel Geld hatte die Bundesregierung für die Förderung von erneuerbaren Energien für das laufende Jahr eingeplant. Doch das Geld ist bereits jetzt nahezu vollständig aufgebraucht. Darüber hat das Finanzministerium den Haushaltsausschuss im Bundestag informiert. So berichten es mehrere Medien übereinstimmend, darunter das Handelsblatt. Damit der Bund trotzdem seinen Verpflichtungen weiter nachkommen kann, braucht er 8,7 Milliarden Euro mehr. Der Grund dafür sind vor allem die gefallenen Strompreise. Denn der Bund hat sich verpflichtet, den Produzenten von Strom aus Wind und Sonne auch dann einen garantierten Preis zu zahlen, wenn der Marktpreis darunter fällt. Diese sogenannte EEG-Umlage mussten früher die Stromkundinnen und Kunden selbst zahlen. Seit 2 Jahren übernimmt der Bund die Kosten vollständig. Wie die Mehrausgaben finanziert werden sollen, ist unklar. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass im Finanzministerium über einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr nachgedacht wird. Auch wegen der gestiegenen Ausgaben für erneuerbare Energien.
Nach den schweren Gewittern am Wochenende haben Erdrutsche und Überschwemmungen in der Schweiz erhebliche Schäden verursacht. In einem Alpental wurden mehrere Häuser von einem Erdrutsch mitgerissen und eine der 3 vermissten Personen wurde bisher tot geborgen. Zermatt war mehr als 24 Stunden von der Außenwelt abgeschnitten und zudem wurde ein 2 Meter langes Stück der Autobahn A13 von den Wassermassen zerstört. Und dann sind auch noch 6 Wasserkraftwerke von dem schweren Unwetter vorsorglich abgeschaltet worden. Ich bin nun verbunden mit unserer Korrespondentin Katrin Hondl in Genf und möchte mit ihr mal so ein bisschen die Gesamtlage durchsprechen. Vielleicht erstmal die Wasserkraftwerke. Wie steht es denn um diese Wasserkraftwerke? Sind da noch welche von intakt und nur vorsichtshalber abgeschaltet?
Also die Wasserkraftwerke sind im Moment, glaube ich, noch die geringste Sorge in der Schweiz, im Misuxtal in Graubünden. Sie haben es gesagt, wo die Unwetter ja besonders zerstörerisch gewütet haben, werden ja immer noch 2 Vermisste gesucht. Aber was die Wasserkraftwerke angeht, da sind in den vergangenen Tagen insgesamt 6 abgeschaltet worden, vorsorglich, wie es heißt, um eben zu verhindern, dass dadurch das Hochwasser Dreck oder Geröll reinkommt. Und 2 der Wasserwerke wurden wohl auch leicht beschädigt. Aber was so vom Betreiber dieser Kraftwerke, dem Energiekonzern Axpo, zu hören ist, klingt nicht allzu dramatisch. Da heißt es, die Kraftwerke seien sicher und teilweise betriebsbereit. Sobald wieder sauberes Wasser fließt, könnten alle wieder ans Netz. Und für die Stromversorgung habe das Abschalten dieser 6 Kraftwerke keine Auswirkungen, heißt es bei der Axpo. Man hätte schließlich über 100 Kraftwerke in der Schweiz. Da kann so ein kurzfristiger Ausfall einzelner Kraftwerke wohl ohne Probleme kompensiert werden.
Wie gut bzw. nicht gut sind denn die Entwässerungssysteme auf solche Wassermassen eingestellt und wo müsste nachgebessert werden?
Ja, dass die Schutzsysteme angepasst werden müssen, ist, denke ich, klar. Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe, die wird nie fertig sein. Das war ein Zitat, so hat das der für Naturgefahren zuständige Leiter im Schweizer Umweltministerium schon vor der Katastrophe im Misuxtal gesagt. Und er hat vor allem 2 Knackpunkte genannt, wo dringend nachgebessert werden müsse. Nämlich einerseits müssen neue Häuser so gebaut werden, dass kein Wasser eindringen kann. Und natürlich muss man sich Gedanken machen, wo was gebaut wird. Ja, darauf hat gerade auch interessanterweise eine Studie der Immobilienberaterfirma Wüst Partner hingewiesen. Die kritisiert, dass man sich auf dem Immobilienmarkt der Naturgefahren nicht genug bewusst sei in der Schweiz, geschweige denn dessen, dass die Gefahren mit dem Klimawandel ja zunehmen. Naja, und dann müssen, Sie haben es genannt, die Entwässerungssysteme auf jeden Fall verbessert werden, denn dass die Bestehenden überfordert sind, wenn so ein heftiger Starkregen fällt wie am Wochenende in Graubünden, das ist offensichtlich. Im Misoxtal ist es so, dass in dem Dorf, das da so krass zerstört worden ist, schon normalerweise der Bergbach in einem Kanal um das Dorf herum verläuft. Es gibt auch ein Rückhaltebecken für Schutt und sowas. Aber bei den Unwettern an diesem Wochenende war das wohl alles viel zu klein für die Wassermassen.
Wird denn insgesamt auch diskutiert, was in Bezug auf Hochwasserschutz getan werden müsste? Welche Maßnahmen jetzt einfach mit Blick auf die Folgen des Klimawandels ergriffen werden müssten, um Siedlungen besser vor Wasser und Geröll zu schützen?
Ja, die Diskussionen, die laufen tatsächlich an. Also um gegen solche Katastrophen wie im Misoxtal besser gewappnet zu sein, gibt es in der Schweiz ja sogenannte Gefahrenkarten. Ja? Die zeigen, wo das Risiko für Überschwemmungen oder Erdrutsche, das war ja das Problem im Misoxtal, besonders groß ist. Und wo die Gefahr hoch ist, darf dann nicht gebaut werden. Ja? Und bei mittlerer Gefahrenstufe gibt es dann Vorschriften für den Schutz von Gebäuden und so weiter. Aber im Misoxtal, wo 3 Häuser eben durch den Erdrutsch komplett zerstört worden sind, ja, da hat mit so einem Desaster laut Gefahrenkarte keiner gerechnet, ja. Da war nur eine geringe Gefährdung für Überschwemmungen verzeichnet in der Gefahrenkarte. Dieser gigantische Erdrutsch, diese fürchterliche Gerölllawine kam also völlig überraschend, auch weil diese Starkregenereignisse, die durch den Klimawandel ja häufiger werden, noch relativ neu sind, ja, und eben noch nicht ausreichend berücksichtigt sind in diesen Gefahrenkarten. Und all das wird jetzt natürlich diskutiert in der Schweiz. Wobei eben allerdings, wie gesagt, im Moment steht auch einfach noch die Bewältigung dieser aktuellen Katastrophe im Vordergrund. Die Suche nach den Vermissten, die Aufräumarbeiten und so weiter.
Jetzt aktuell wurde ja noch was zur A13 gesagt in der östlichen Schweiz. Das ist eine der wichtigsten Transitrouten für Urlauberinnen und Urlauber, die über den San Bernardino Pass in Richtung Italien fahren wollen. Wie wird es denn da weitergehen?
Ja, also da wurde ein 200 Meter langes Stück komplett zerstört, ist immer noch unterspült von Wasser. Und da wurde jetzt heute gesagt, der zuständige Verkehrsminister Albert Rösti sagte, er gehe jetzt davon aus, dass es noch eine Woche ungefähr dauert, bis der Fluss wieder in seinem alten Bett fließt. Ja, und dann würden die Reparaturarbeiten anfangen. Man hofft, dass vielleicht im Juni dann schon wieder einspurig gefahren werden kann. Aber es wird natürlich eine unglaubliche Belastung für die eigentliche Strecke, die meistbefahrene, nämlich die Gotthardstrecke. Und da runzelt man die Stirn in der Schweiz, um es mal so zu sagen.
Wie es nach dem verheerenden Unwetter in der Schweiz weitergeht, wie es auch um die Transitstrecken steht, das erklärte mir Katrin Hondl aus Genf. Vielen Dank dafür. Beim Streit um den Haushalt griff auch Christian Lindner noch einmal in die Peru-Polemikkiste. Zitat: Wir können nicht mehr jeden Radweg in Peru mit dem Geld der deutschen Steuerzahler bezahlen. Zitat Ende. Und da waren sie wieder, die Radwege in Peru, finanziert mit Geldern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Eine Behauptung, die seit Monaten die Gemüter erhitzt. Zwar sind es keineswegs 315 Millionen Euro, die Deutschland dafür ausgibt. Diese Zahl hatte eine Ex-AfD-Politikerin in Umlauf gebracht. Doch die Debatte läuft dennoch weiter. Wie viel Geld tatsächlich ausgegeben wurde und warum es sinnvoll sein kann, auch die Verkehrswende in Lima zu unterstützen, das schildert Anne Herberg.
Es hupt, quietscht, dröhnt und knattert rund um Alex Benjamin. Der 23-Jährige ist auf heikler Mission unterwegs. Er fährt Rennrad inmitten eines Chaos aus Mopeds, Bussen, motorisierten Rikschas und Pickups auf den Straßen von Lima, also Perus Hauptstadt. Erst vor wenigen Tagen fuhr ein abbiegendes Auto dort an einer Kreuzung 6 wartende Radler um.
Peligroso.
Gefährlich ist das ist die Wahrheit. Viel Verkehr, die Autos respektieren dich nicht. Man muss sehr vorsichtig sein.
Dass er das Radeln doch wagt, das hat auch mit der neuen Ciclovia zu tun, einem neuen Radweg, der das dicht besiedelte Arbeiterviertel Villa San Salvador an der südlichen Peripherie mit dem Zentrum von Lima verbindet. Daneben ein Schild, auf dem steht:
Hier hat die Stadt Lima einen neuen Fahrradweg gebaut, finanziert von der Deutschen Staatlichen Entwicklungsbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Da sind sie also, die berühmten Radwege Perus, die in Deutschland seit Monaten für große Aufregung sorgen.
315 Millionen für Busse und Radwege in Peru.
Alles begann mit falschen Zahlen. 315 Millionen gebe die Bundesregierung für Radwege in Peru aus, behauptete im Dezember die fraktionslose Abgeordnete Joanna Cotar, früher AfD-Mitglied. Für die Klarstellung brauchte das Entwicklungsministerium dann bis Mitte Januar. 44 Millionen seien es, dazu ein Kredit von 150 Millionen für Bustrassen. Doch die allgemeine Empörung hatte sich da längst verselbstständigt.
Die Ampel verteilt Geld in aller Welt, aber für unsere hart arbeitenden Bäuerinnen und Bauern ist angeblich kein Geld da. Das geht so nicht,
postet der CSU-Generalsekretär Martin Huber im Januar. Was er nicht erwähnte, die ersten Zuschüsse wurden bereits 2020 bewilligt, und zwar von Hubers Parteigenosse Gerd Müller, damals Entwicklungsminister. Es folgten Posts und Talkshows. Alice Weidel meldete sich zu Wort und auch Finanzminister Christian Lindner erklärte, man könne nicht mehr jeden Radweg finanzieren. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze wiederum verteidigte das Projekt. Es gehe darum, weltweit den CO2-Ausstoß zu minimieren. Deutschland habe sich wie alle reichen Länder 2015 im Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, ärmere Länder beim Erreichen ihrer Klimaziele zu unterstützen. Warum aber Radwege in Lima und warum kann Perus Hauptstadt diese Wege nicht selbst finanzieren? Dazu antwortet BMZ-Pressesprecherin Katharina Kofen.
Die damalige Bundesregierung hat dann mit Peru gemeinsam entschieden, ein solches Verkehrskonzept mitzufinanzieren. Zum allergrößten Teil übrigens über Kredite, die verzinst an uns zurückgezahlt werden.
Ein Interview allerdings bekommen wir nicht, auch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht. Schriftlich teilte die KfW mit, konkret gehe es um 114 Kilometer, die von Deutschland bis 2025 mitfinanziert werden. Mit dem Ziel, bisherige Radwege mit anderen Verkehrsknotenpunkten, wie zum Beispiel Metrostationen, zu verbinden. 8 Kilometer seien bereits fertig, 7 weitere bereits im Bau, kosten bisher 1,7 Millionen Euro von 4,6 Millionen, die für die erste Etappe vorgesehen seien. Limas Mobilitätsmanagerin Elvira Moscoso erklärt dazu: Es gibt auch technische Hilfe von Deutschland und eine kontinuierliche Beratung sowie Kontrolle der Umsetzung. Wir hoffen uns einen Bewusstseinswandel, dass das Rad mehr genutzt wird, auch um die Umwelt zu schützen. Laut deutscher Bundesregierung sollen so jährlich mehr als 2000 Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Aktuelle Zahlen dazu gibt es aus Lima jedoch noch nicht. Dafür eine Studie zur Nutzung. Heute nutzen 26% das Rad. Vor der Pandemie waren es nur 3%.
Anne Herberg berichtete für uns aus Lima. Viele Verbraucher nutzen PayPal, um ihre bestellten Waren im Internet zu bezahlen. Und die deutschen Banken haben auch versucht, dem amerikanischen Zahlungsdienstleister Konkurrenz zu machen. GiroPay von PayDirect wurde einst eingeführt, um PayPal Marktanteile abzujagen. Doch das ist nicht wirklich gelungen. PayDirect stellt GiroPay zum Jahresende ein. Allerdings bereiten europäische Banken bereits den nächsten Bezahldienst vor. Wie sinnvoll das ist, schildert Ralf Geißler.
Bezahlen soll ja vor allem eins sein: einfach. PayPal pflegt sein Einfach-Image besonders. Der amerikanische Dienstleister organisiert Überweisungen und holt notfalls auch Geld zurück. 9 Jahre haben deutsche Banken versucht, dem mit PayDirect und GiroPay etwas entgegenzusetzen. Doch das alternative Angebot habe sich nie richtig etablieren können, sagt Markus Mons von der Computerzeitschrift CT.
Das hat zum Schluss hohe Verluste gemacht und dann haben sich die daran beteiligten Banken und Sparkassen entschieden, es einzustellen. Schade ist daran, dass GiroPay ein ziemlich datensparsames Verfahren war, weil es eben tatsächlich komplett innerhalb des Bankenkosmos in Deutschland abgelaufen ist. Das wird jetzt eben fehlen.
Doch es kommt wieder eine neue Bezahlmöglichkeit. Eine Initiative aus europäischen Banken will PayPal künftig mit Vero Konkurrenz machen. Ein Kunstbegriff aus dem englischen Wir und dem Wort Euro. Nächste Woche soll das Angebot vorgestellt werden. Was Vero leisten kann, skizziert im MDR schon jetzt Thomas Rienecker vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband.
Vero wird ein Zahlverfahren für alle Kanäle sein. Es geht los mit Zahlungen von Handy zu Handy, also zum Beispiel unter Freunden. Nächstes Jahr werden dann Online-Zahlungen möglich möglich sein. Noch ein bisschen später dann auch Zahlungen im Einzelhandel. Das Ganze ist direkt mit dem Girokonto verknüpft. Es gibt also niemanden mehr dazwischen. Handel wird das auch freuen, weil Vero nämlich auf Echtzeitüberweisung setzt als Basis. Das Geld ist also immer sofort auf dem Konto und es wird nicht erst gesammelt und dann überwiesen.
Die Frage ist nur, wer braucht das? Die Bezahlmöglichkeiten im Internet sind schon jetzt vielfältig. Allerdings werden die meisten Buchungen über US-Firmen abgewickelt, denn die großen Kreditkartenanbieter sind, genau wie PayPal, US-Amerikaner. Christian Urban von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen würde deshalb einen europäischen Bezahldienst begrüßen.
Wir sehen aktuell eine starke Zentralisierung auf dem Payment-Markt, also große amerikanische Unternehmen insbesondere. Und wenn man sich alleine anschaut, wer da so die bekannten Player sind, Visa, Mastercard fallen dann natürlich auf der einen Seite an, PayPal, und dem was entgegenzusetzen auf europäischer Ebene, Konkurrenz zu schaffen, die eben das Geschäft belebt, das ist durchaus sinnvoll.
Vero wird zum Start von deutschen und französischen Banken getragen. Andere EU-Länder haben zum Teil eigene Lösungen. Und das sei letztlich das Problem bei der Idee, Vero als europäische Alternative zu PayPal aufzustellen, sagt Jochen Siegert vom Podcast Payment and Banking.
Eine Art Verfahren wie Vero gibt es in Skandinavien schon sehr erfolgreich mit Swish, gibt es in der Schweiz sehr erfolgreich mit Twint, es gibt es in Spanien mit Bizum. So, und jetzt gucken natürlich die Anbieter dieser Zahlverfahren in den Ländern auf Vero, die jetzt erstmal den ersten Schritt gehen müssen und sagen, warum soll ich jetzt mein lokales, erfolgreiches, stark genutztes Zahlverfahren aufgeben zugunsten eines Zahlverfahrens, was jetzt noch nicht so etabliert ist.
Siegert hält es für offen, ob Vero sich am Ende durchsetzt. Eines müsse man bedenken, sagt der Bankenexperte. Es dauere Jahre, bis Kunden neue Bezahlsysteme annehmen, zumal niemand auf Vero gewartet habe. Die beteiligten Banken bräuchten deshalb vor allem Geduld.
Ralf Geißler über eine Alternative zu PayPal. Den Kindern etwas mitgeben. Damit sind natürlich in erster Linie Werte gemeint und gemeinsame Zeit. Doch viele sehen das auch finanziell. Wer regelmäßig für die Kinder oder auch Enkel spart, kann ihnen den Start in das Erwachsenenleben erleichtern. Worauf dabei geachtet werden sollte, das schildert Andreas Braun im Verbrauchertipp.
Sparschwein und Sparbuch, das war gestern. Wer heute für seine Kinder sinnvoll Geld ansparen will, der hat mehrere Möglichkeiten. Tages- oder Festgeld zum Beispiel oder sogar ein Investment am Aktienmarkt. Konsequentes Ansparen über einen möglichst langen Zeitraum ist die Voraussetzung. Am besten direkt auf einem eigenen Konto oder Depot. Aber welche Form des Sparens für den Nachwuchs macht wann Sinn? Dabei spiele der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, erklärt Ralf Wefer vom Verbraucherportal Verivox.
Wenn ein Jugendlicher mit 14 Jahren zur Jugendweihe oder zur Konfirmation eine größere Geldsumme geschenkt bekommt und das Geld dann nutzen will, wenige Jahre später, um sich zum Beispiel mit 18 ein Auto zu kaufen oder den Führerschein zu machen, dann ist Festgeld die beste Variante. Denn für die Geldanlage an der Börse ist der Zeitraum einfach zu kurz. Da wäre das Risiko zu groß, dass sie Kursverluste machen.
Die Börse kommt ins Spiel, wenn der Zeitraum des Sparens länger wird. Denn damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man Verluste einfährt, wenn das Kind einmal über die angesparte Summe verfügen soll. Der Weg zur Börse und damit zum Aktienmarkt macht vor allem bei Zeiträumen über 10 Jahren Sinn. Am besten von der Geburt bis zur Volljährigkeit. Denn dann können die Aktien ihre Renditechancen richtig ausspielen. Das rechnet Jannis Lorenzen von der Fondsplattform JustETF vor.
Rein statistisch wäre beispielsweise im deutschsprachigen Aktienmarkt, also im DAX, wenn man da 13 Jahre gehalten hätte, wäre man nie mit einem Verlust rausgegangen. Man hätte also jede Krise sozusagen einfach durch Warten überstehen können, auf dieser breit gestreuten Basis natürlich. Und da ist man eben mit 18 Jahren dann schon ganz gut dabei.
Und in welche Werte oder Fonds sollte das Kind investieren, um möglichst sicher an das Ziel eines großen Sparbetrags zu kommen? Fondsexperte Lorenzen empfiehlt Indexfonds, die in viele Unternehmen investieren und einen Index abbilden, sogenannte ETFs.
Da eignen sich ETFs super, weil die haben hervorragende, breit gestreute Optionen, die dann gleichzeitig auch ziemlich kostengünstig sind. Also anders als aktiv gemanagte Fonds, die deutlich teurer sind, wo die Kosten eben schon einen Großteil der Rendite auffressen.
Wer ein eigenes Depot für sein Kind eröffnen will, hat inzwischen die Auswahl unter rund einem Dutzend Anbieter. Die Depoteröffnung erfolgt durch die Eltern. Sie agieren bis zur Volljährigkeit des Kindes auch als Verwalter der Wertpapiere. Bei der Suche nach einem geeigneten Depot sollte man auf drei Dinge achten, sagt Verifox-Experte Wefer.
Zum einen muss es ohne laufende Depot- und Verwahrgebühren auskommen, einfach damit sie fürs Geldanlegen kein Geld bezahlen. Das zweite ist niedrige Transaktionskosten. Das ist natürlich umso wichtiger, je häufiger sie Wertpapiere handeln. Und das dritte ist, kann ich denn den gewünschten Sparplan und die gewünschten Wertpapiere überhaupt über den jeweiligen Depotanbieter handeln?
Einmal angelegt, kann ein solcher Sparplan fast wie von selbst bespart werden. Am besten über eine monatliche Rate. Aus kleinen Beträgen wird dann in einigen Jahren ein richtiges Startkapital für den Nachwuchs.
Wie Sie sinnvoll für Kinder und Enkel sparen können, das schilderte Andreas Braun im Verbrauchertipp. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Tag.